Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und an die Adventszeit denke, da habe ich häufig meine Mutter beim Stricken erwischt, weil ja noch die Weihnachtsgeschenke fertig werden mussten. Das waren früher ganze Jacken und Westen und alles Mögliche. Also meine Mutter hat viel gestrickt. Bei ihrem Sohn hat diese Begabung keinerlei Widerhall gefunden. Aber so viel habe ich verstanden, dass wenn das alles flüssig gehen soll, mit rein und rechts und links und so, dann muss der Wollknäuel in Ordnung sein. Das habe ich kapiert. So viel reicht es bei mir. Keine Frau, also keine begabte Frau, wäre so töricht, irgendeinen Knoten da reinzuarbeiten in das neue, in die neue Weste oder was auch immer. Also wenn ich also einen Wollknäuel habe, sagen wir mal, der so aussieht hier. Heute machen sich das ja viele gerne als Ersatzhaare drauf. Wenn ich aber so einen Wollknäuel habe und ich fange dann an hier zu ziehen, da hast du gar keinen Anfang, dann spannst du hier drüben und dann fängst du hier an zu ziehen, dann auch nicht. Also man kann das nicht verarbeiten. Manchmal ist unser Leben genauso verknotet wie dieser Wollknäuel. Was heißt denn das? Verknotetes Leben, das heißt, ich erlebe mich immer wieder, dass ich so schnell beleidigt bin, wenn irgendjemand mal was Komisches sagt. Da treffen die bei mir auf einen Knoten. Oder ich erlebe mich, dass ich so schnell neidisch bin, wenn ich merke, dass andere Leute etwas kriegen, das ich selber gerne hätte. Wenn ich denen also begegne, merke ich so einen Knoten. Oder ich erlebe mich, dass bestimmte Themen in meinem Leben, die sind alle emotionsbesetzt, die darfst du gar nicht ansprechen, da geht ein kleinerer Vulkan hoch. Entweder nach innen oder nach außen. Es gibt also Themen, die darfst du gar nicht ansprechen, weil da ist irgendwas mal gewesen und daran möchte ich nicht erinnert werden. Ein verknotetes Leben. Und da habe ich noch gar nicht davon gesprochen, dass manche Knoten auch was zu tun haben mit Wunden und Verletzungen, die dann auch irgendwie so reagieren in mir, die mein ganzes Verhalten so komisch machen, wo ich mich hinterher frage, wie konntest du nur, aber in der Situation bin ich dann ausgerastet. Also es gibt viele Knoten im Leben. Und wenn das nicht entwirrt wird, kannst du einen solchen Faden, so schön er aussieht, nicht gebrauchen. Du hast nicht mal einen Anfang und kein Ende, alles ist verknotet. Das Gegenteil, das habe ich auch mitgebracht, für Männer wie mich, die mussten das zeigen. Also das sieht so aus. Hier habe ich einen Anfang, hier habe ich ein Ende. Aber das ist oft die Realität unseres Lebens. Und die Frage lautet, wie komme ich von hier nach da? Wie wird aus dem das? Und diese Frage, die möchte uns, die Knoten verstecken hier, diese Frage, die möchte uns unser Predigttext, den wir schon gehört haben in der Epistellesung, die möchte er uns beantworten. Wie komme ich aus diesem Knotengewirr heraus, dass ich in mir selber feststelle, dass sich auf Beziehungen überträgt, dass sich auf die Schau überträgt, wie ich mein eigenes Leben ansehe und wie ich mit anderen umgehe und so weiter. Und wissen Sie, ich hatte mal einen Freund, der ist inzwischen schon im Himmel, deswegen kann ich drüber sprechen. Er hat mal eine Scheidung erlebt und es gab keine Möglichkeit, sich auszusprechen. Und jetzt war immer eine solche Unversöhnlichkeit Teil des Lebens. Die lief mit, wie die Jacke, die du dir früh überziehst. Jeden Tag lief das mit. Und du konntest zugucken, wie so eine Unversöhnlichkeit das Leben verdreht oder belastet. Es lief ja immer mit. Und der hat sich auch gefragt, wie komme ich da raus? Wie kann das anders werden? Also unser Bibeltext gibt uns drei Ratschläge, zu denen ich kurz was sagen möchte. Der erste Ratschlag heißt, seid niemandem etwas schuldig, außer der Liebe Christi. Der zweite Ratschlag heißt, Wach auf vom Schlaf, denn Christus kommt. Und der dritte Ratschlag heißt, widerstehe den Begierden durch Christus in dir. Ich möchte das alles im Einzelnen mal kurz erklären. Es heißt hier in unserem Text, da geht es gleich los damit, dass der erste Satz in Vers 8 von Römer 13, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat die Tora, Gesetz ist Tora, ist eine Rückerinnerung an den alten Bund, der hat die Tora erfüllt. Denn was gesagt ist, es wird 2. Mose 20, wo die 10 Gebote stehen, zitiert, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, jetzt kommt ein Zitat aus 3. Mose 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, sondern so ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Man könnte also sagen, wenn ich mir das mal richtig klar mache, die Veränderung der Verknotung fängt erstmal damit an, dass du die Beziehungen ordnest, in denen du drin bist und wo sich solche Knoten zeigen. Fang mal mit den Beziehungen an. Ordne deine Beziehungen neu. Also, warum sage ich das? Weil hier die zweite Tafel des mosaischen Gesetzes zitiert wird. Die erste Tafel, da geht es um unsere Beziehung zu Gott. Dass die in Ordnung ist, das hat der Apostel Paulus erstmal weitgehend bei den Römern vorausgesetzt. Das waren Christen, die lieben Gott und wollen ihm nachfolgen. Aber die zweite Tafel, du sollst nicht töten und so, da geht es ja nicht um mich selber, sondern da geht es um die Frage, in welcher Beziehung ich zu anderen Leuten stehe. Warum fängt die Bibel dort an und nicht bei unserem eigenen Herzen? Weil sich in den Beziehungen oft zeigt, was in meinem Herzen los ist. Das erlebe ich im Miteinander. Man kann sich ja täuschen über sich selber, aber eine Beziehung kann ich nicht belügen. Was dort nicht läuft, was dort aufploppt, was dort aufbricht, das hat immer auch etwas mit meinem eigenen Herzen zu tun. Also die zweite Tafel der 10 Gebote, die sich also um den Nächsten kümmert. Liebe deinen Nächsten genauso, wie du Gott liebst. Jetzt könnte man fragen, ja, warum haben wir überhaupt noch so viel mit dem Alten Testament zu tun? Das hat der Apostel Paulus im Römerbrief auch beantwortet, in Kapitel 11, Vers 18. Er sagt, wir sind eingepfropft als Gläubige in die Wurzel Israels. Israel, der ganze alte Bund, ist unsere Wurzel. Und deswegen gelten uns auch die Gebote. Und die spielen eine Rolle für unser Leben. Allerdings werden sie im Licht des Auferstandenen Jesus Christus ausgelegt. Was hier gesagt wird im Blick auf die Gebote, das heißt, es geht nicht um eine mechanische Gebotserfüllung. Der ältere Sohn im Gleichnis von Lukas 15, der hat die Gebote gehalten. Aber was hatte er nicht? Er hatte keine Liebe für seinen Bruder. Er konnte sich nicht mitfreuen, als der sein Leben aufräumte. Nur Verachtung, nur Urteil, nur Richtgeist. Und da kann man sagen, der hat zwar seine Gebote erfüllt, und trotzdem hatte er ein verknotetes Leben, verstehst du? Da war vieles nicht in Ordnung. Und Jesus sagt, die Gebote, die verstehen wir erst, wenn wir kapieren, dass die Liebe, die Gott uns schenkt, die Basis zu ihrer Erfüllung ist. Ohne Liebe erfüllen wir die Gebote nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Und da lesen wir auch im Römerbrief das Entscheidende dazu. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es geht also nicht um die Liebe, die ich aus mir selber hervorquetsche, sondern es geht um die Liebe, die ich bekomme, dadurch, dass der Heilige Geist in mein Herz kommt und die Liebe Gottes an die Orte der Not hinträgt. Dass er mir Liebe gibt für Leute, die ich normalerweise am liebsten von hinten sehe. Also, darum geht es, das ist der große Zusammenhang. Und nun werden Dinge aufgezählt wie Ehebrechen, Töten, Stehlen, Begehren. Da könnte man sagen, also lieber Herr Jesus, damit habe ich nichts zu tun. Da bin ich weit drüber hinausgewachsen. Ich bin doch schon lange Christ, also mit solchen Anfangs-Alpha-Kurs-verdächtigen Themen musst du mir nicht kommen. Und die meisten, die das dann im Gottesdienst hören, weißt du, was die machen? Ja, die schalten ab. Die schalten auf den Stand-by-Modus und sagen so, der nächste Punkt bitte, Herr Fassner, das ist nicht meine Sache. Also das sage ich mal Vorsicht. Ganz, ganz klein und sage ich mal Vorsicht. Denn es ist mir bekannt, wie schnell es geht, dass man die Ehepartnerin oder den Ehepartner von nebenan begehrt, weil man sich so gut versteht in der Gemeinde. Ja? Was ist denn das? Das ist Ehebruch. Ehebruch in Reinkultur. Und wo wir diese Gedanken zulassen in unserem Herzen, zieht der Geist des Ehebruchs ja schon mal ein. Das ist schon mal der erste Knoten. Den sieht keiner, aber Gott sieht ihn. Das ist schon mal der erste Knoten im eigenen Herzen. Dann haben wir Mord. Ja, ich habe noch nie einen umgebracht. Ja, das glaube ich dir. Aber wie ist es mit dem Ruf des anderen? Mit dem Ruf? Hast du den schon mal umgebracht? Also schlechtes Gerede hinterm Rücken der anderen ist Ruftötung. Und das kommt ganz in die Nähe dessen, was die Bibel Mord nennt. Da kann ich nicht sagen, habe ich noch nie gemacht. Wir leisten uns eine Rede im Herzen und an den Kaffeekränzen, die einen anderen nur im schlechten Licht dastehen lässt. Meint ihr, dass ihr dieses Verhalten durchbringt, wenn Christus wiederkommt in seinem Licht? Das wird als das offenbar, was es ist, nämlich als Sünde, als Knoten. Und so könnte man das weiter durchgehen. Es geht ja nicht immer nur um die allerschlimmste Ausführung dieser Dinge, sondern auch die Anfänge sind ja entscheidend. Stehlen. Begehren. Ich begehre das Falsche. Ich stehle die Ehre des anderen, indem ich mich selber gerne wichtig mache. Verstehen Sie, das sind alles Verhaltensweisen, das ist so normal. Aber es ist ein Knoten. Es ist ein Knoten. Normalerweise ist es so, dass wir die eigenen Herzensknoten auf andere Leute übertragen. Also, entweder suchen wir bei Ihnen auch die Knoten und geben uns sehr viel Mühe, dass Ihr Licht nicht so hell leuchtet wie meins. Oder es gibt so eine, es gibt so eine unbewusste Verhaltensweise, dass ich meine Wunden und Verletzungen auf andere Leute übertrage und dann an ihnen schuldig werde. Dass ich verletzt wurde, das ist nicht meine Schuld. Aber wenn ich aus einer Verletzung heraus andere behandle, das ist meine Verantwortung. Die kann ich niemandem in die Schuhe schieben. Dafür muss ich vor Gott Verantwortung übernehmen. Und da merken wir, wie viel Knoten es gibt. Mein Vater war ja in unserer Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, der Finanzminister. Und ich weiß, wie viele Begehrlichkeiten da immer geäußert wurden, dass so die Lieblingsleute, die Lieblingsprojekte von einigen besonders bedient werden, wenn Finanzen verteilt werden. Das ist ja wie in der Bundesregierung. Ich war bei den Ministern, die wollen auch einen großen Happen abbekommen. So war das dort auch. Und das hat er gestoppt. Er hat gesagt, es gibt für mich nur einen Maßstab für alle Schwestern und Brüder. Und es wird keiner vorgezogen und keiner hinten dran geschoben. Das hat er gestoppt. Und mir hat das immer imponiert. Und ich habe dadurch immer die Frage ins Herz bekommen, wie viele Maßstäbe lege ich an? Es ist manchmal so, dass ich bei anderen Leuten einen sehr groben Maßstab anlege. Verstehen Sie, was ich meine? Also wenn Sie nicht mitkommen, bitte melden Sie sich. Wissen Sie, was ich meine? Ich lege also einen sehr groben Maßstab an und bei mir selber einen sehr barmherzigen. Bei denen, die ich mag, auch wieder einen barmherzigeren. Bei denen, die mich so ein bisschen ärgern, einen sehr groben. Gott geht mit uns so nicht um. Und deswegen möchte er auch nicht, dass wir uns in dieser Weise in die Gemeinde einbringen, weil ein solches Verhalten immer zu einer Polarisierung der Gemeinschaft führt. Immer. Und deswegen sagt der Herr, seid niemandem etwas schuldig. Achte das Werk Gottes in deinem Nächsten, egal wie Nähe oder Abstand jetzt mal geordnet sind. Ich kann nicht mit allen befreundet sein, das erwartet auch niemand. Ich muss auch nicht mit jedem eins auf Kumpanei machen. Aber dass ich das Werk Gottes stütze und achte in dem anderen, unabhängig von Nähe oder Ferne im persönlichen Leben, das ist wesentlich für die Gemeinde Jesu. Dass ich keine zweiten, dritten Klassen von Leuten einführe. Also, seid niemandem etwas schuldig. Im Kontext geht es natürlich darum, dass wir den staatlichen Organen nichts schuldig bleiben sollen. Also wir sollen unsere Steuern zahlen, unseren Zoll und so weiter. Ehrlicher Umgang mit diesen Dingen in der Gesellschaft. Und dann sagt Paulus, aber dasselbe gilt auch in etwas veränderter Weise für die Gemeinde. Da sollt ihr die Liebe, und da geht es nicht um ein Gefühl, sondern um eine Haltung, da sollt ihr die Liebe niemandem schuldig bleiben. Niemanden aussortieren, herunterreden oder irgendwie in verschiedene Klassen einsortieren. Das macht eine Gemeinschaft schwach, auch eine geistliche Gemeinschaft, wenn da Klassenverhältnisse herrschen oder Klassenkampf. Und deswegen ist das so wichtig zu hören, bleibt niemandem die Anerkennung, die Liebe schuldig, die Christus, der für ihn diese Person auch gestorben ist, ihr geben möchte. Das ist die erste Art und Weise, wo ich sagen muss, hier muss ich vielleicht in meinem eigenen Herzen etwas aufräumen. Hier muss etwas neu geordnet werden. Hier brauche ich vielleicht eine neue Entscheidung, eine Beichte. Hier muss etwas in Ordnung gebracht werden. Das ist der erste Schritt. Bring das in Ordnung und geh damit zu Gott. Außer, dass ihr einander liebt. Darauf legt Jesus Wert. Und die Reife, wir sollen ja in der Liebe auch reifen. Reif werden in der Liebe heißt, ich nehme auch die an, mit denen ich menschlich nicht so kann, die weiter weg sind von mir. Ich sehe auch in ihnen den Wert, den Gott ihnen gegeben hat. Und ich bekenne mich auch zu dem Wert, den sie für unsere Gemeinschaft haben, auch wenn ich mit ihnen kein Du-und-Du-Verhältnis aufbauen kann. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist auch nicht wichtig. Ich kann nicht mit jedem auf Du und Du und auf Nähe machen. Aber dass ich den Wert anerkenne, den eine Person für die Gemeinschaft hat und mich dazu stelle, das ist Liebe. Und das sollen wir tun. Und das ist die erste Knotenlösung, die uns anempfohlen wird. Geh diesen Weg, räume dein eigenes Herz auf, was die Beziehungen angeht, in denen du drin bist. Zweitens, wach auf vom Schlaf, denn Christus kommt. Das ist ja, also Sie werden sich sagen, wie kommt denn das zustande? Ich lese es Ihnen vor. Und das tut, sagt der Apostel Paulus, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Er redet also zu Gläubigen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Was heißt denn das? Wach auf und so weiter. Die Nacht ist vorgerückt. Die Nacht ist ein Ausdruck für das Endzeitgeschehen, für die Zuspitzung der Finsternis in unserer Gesellschaft. Jesus hat diese Zeit beschrieben, und er hat gesagt, da ist von Kriegen und Erdbeben die Rede, von vielen Nöten. Das wird alles zunehmen, bevor der Tag seiner Wiederkunft uns erreicht. Also die Nacht, das sind die endzeitlichen Verhältnisse, an denen auch Christen teilnehmen. Und der Tag, der hier erwähnt wird, das ist der Tag seiner Wiederkunft, wo Jesus kommt und uns hineinnimmt in sein Reich und wo die Vollendung des Reiches Gottes beginnt. Das ist der Tag. Und das hat nun Konsequenzen, indem Paulus sagt, lebe dein Leben, was du jetzt führst, im Licht dieses Tages, im Blick auf die Zukunft, von der du weißt, aufgrund des Glaubens, dass er kommt, dass es keine Fiktion ist. Lebe im Licht dieses Tages. Es ist ein Aufruf an schon Bekehrte. Ich möchte das nochmal unterstreichen, nicht an Alpha-Kurs-Teilnehmer. Es ist ein Aufruf an schon lange bekehrte Leute. Die können nämlich auch einschlafen geistlich. Was ist denn hier mit Schlaf gemeint? Der geistliche Schlaf ist die Akzeptanz von Dingen in unserem Leben, die uns eigentlich von Christus trennen und die Bibel Fleisch nennt. Da werden hier mal ein paar Dinge exemplarisch aufgeführt, wie Fressen und Saufen, sexuelle Perversion, Hader und Eifersucht. Gemeint ist, dass ich diese Dinge in meinem Leben dulde, dass die sozusagen eine Duldung erfahren. Ich mache das einfach und kritisiere es vielleicht sogar bei anderen, dulde es aber in meinem eigenen Leben. Was ist die Folge? Geistlicher Schlaf. Ich bin nicht mehr wach. Ich höre den Heiligen Geist eigentlich nicht mehr. Der Glaube ritualisiert sich. Man geht zum Gottesdienst, man hört sich an und so. Aber irgendwie bleibt immer alles beim Alten. Nichts wird neu. Die Predigt sagt mir nichts mehr. Ich bin wie abgeklemmt. Und jetzt heißt es, erwache von diesem Schlaf. Ja, wie soll ich denn das machen? Ja, indem du das, was du bisher geduldet hast, ablegst. Wie lege ich denn etwas ab? Ich würde sagen, durch die Beichte. Die Beichte ist ein Ablegen. Nur um zu beichten, muss ich erst mal erkennen, was denn raus soll aus meinem Leben, was denn nicht reingehört. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, der uns das zeigt. Ablegen und beichten heißt eben auch beenden, damit brechen, diese Art von Leben nicht fortsetzen. Also, man könnte das vielleicht auf folgende Fragen runterbrechen. Was habe ich festgehalten, das ich eigentlich loslassen sollte? Diese kleinen Kompromisse, wo man so mitschwimmt, mitmacht. Ich habe etwas festgehalten, von dem Jesus eigentlich will, dass ich es loslasse. Gibt es sowas in deinem Leben? Zweite Frage. Was habe ich losgelassen, das ich eigentlich festhalten sollte? Das ist der Glaube, das ist die Heiligung, das ist die Reinheit und die Hingabe. Was habe ich losgelassen, als nicht so wichtig, dass ich eigentlich festhalten sollte? Dritte Frage. Welche Glaubenswahrheit sollte ich neu ergreifen? Wovon sollte mein Leben neu ergriffen sein? Und viertens, wo habe ich mit ungerechten Maßstäben operiert, was ich jetzt ändern sollte? So, das ist ein Erwachen. Das heißt, lebe im Licht dieses Tages, dass Jesus dich immer treffen kann, wann immer er kommt. Wir wissen ja nicht, wann das sein wird. Es kann morgen sein, nachher. Dass du bereit bist, dass du ein Leben führst, nicht in eigener Gerechtigkeit, sondern ein Leben, das die Gerechtigkeit Jesu Christi sucht. Ich brauche deinen Freispruch. Wenn ich mich selber freispreche und andere schuldig spreche, ist das nicht gültig vor dir. Ich brauche deinen Freispruch und nicht meinen eigenen Freispruch. Verstehst du? Das ist ein Unterschied. Also, schenke mir dieses Erwachen, dass ich mein Leben in deinem Licht sehen kann. Mein Vater hat mir erzählt von einer Situation, wo ihm das geschenkt wurde, wo er sein Leben im Licht Jesus sehen konnte. Und das hat ihn sofort in die Buße geführt. Dieser eine Moment, wo er sein Leben im Licht Gottes sah, da wurde ihm klar, was hier alles rausgeräumt werden musste. Das hat er vorher gar nicht gesehen. Das hat er erst im Licht Gottes erkannt. Und ich weiß noch, auf seiner letzten Wegstrecke, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist ein Bußgebet gewesen. Die Buße war ihm so wichtig. Da sagte er, ich muss, bevor ich den Auferstandenen treffe, bevor mich die Feueraugen ansehen, bevor ich in sein Licht trete, möchte ich so viel wie möglich geklärt haben, aufgeräumt haben. Dieser Mann, von dem ich erzählt habe, mit der Scheidung, der erlebte plötzlich, dass seine Ex-Frau krank wurde. Sie musste in ein Krankenhaus. Und da ergab sich die Chance, sie zu besuchen. Und da ist er hingegangen und da haben sie sich versöhnt. Er hat um Vergebung gebeten, sie auch. Und da hat es eine Versöhnung gegeben. Sie ist dann relativ schnell verstorben. Aber es gab nochmal diese Reinigung, dieses in Ordnung gebracht werden. Und der kam als veränderter Mensch nach Hause. Ich habe ihn ja erlebt. Das war so. Was für eine Entlastung ist da geschenkt worden? Was für eine Freude konnte neu Einzug halten in sein Herz? Der letzte Punkt, widerstehe den Begierden durch Christus in dir. Der letzte Vers, der heißt ja hier, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Das ist ja das. Diese fünfte Kolonne des Teufels hat das mal einer genannt. Also die Begierden, die gibt es in uns allen. Wir alle haben falsche Begierden in uns, die unrein sind, eigene Ehre, die Betonung des eigenen, des Ich und so weiter. Besitz, Sex an der falschen Stelle und so weiter. Alles das gibt es in uns. Die Frage ist, ob wir diesen Begierden folgen. Dass sie da sind, kann ich nicht verhindern. Die Frage ist nur, ob ich ihnen folge, ob ich ihnen nachgehe. Und die Heilige Schrift ist in einer Sache klar. Wer seinen Begierden hinterherläuft, führt ein heidnisches Leben. Das hat mit Christus nichts zu tun. Sondern hier wird gesagt, ja, es gibt komische Begierden in dir, aber du bist berufen durch die Beichte und die regelmäßige Aussprache und so weiter, ihnen nicht zu folgen, sondern ein Leben jenseits dieser Abhängigkeit zu führen und darin zu wachsen. Das nennt die Bibel Heiligung. Das ist sozusagen das Neuwerden des Lebens, das Anziehen Jesu Christi, wie unser Text das sagt, wo eine Jesusähnlichkeit durch den Heiligen Geist in meinem Herzen hergestellt wird. Eine Jesusähnlichkeit. Nun hat der Apostel Paulus das im Epheserbrief noch ein bisschen deutlicher ausgeführt als hier. Da spricht er vom Gürtel der Wahrheit, den wir anlegen sollen. Das heißt, dass wir unser ganzes Leben immer im Licht des Evangeliums betrachten. Wo will das Evangelium, dass ich was entscheide? Wie gehe ich mit welchem Konflikt um, wenn ich das Evangelium von Jesus ernst nehme? Seinen Kreuzestod und seine Auferstehung. Seinen Wunsch, mich mit seinem Geist zu erfüllen und so weiter. Wo muss ich um Vergebung bitten und wo muss ich Vergebung erteilen und sie gewähren? Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt, suche ich meine eigene Gerechtigkeit, meinen eigenen Maßstab, mein eigenes Wohlfühlen auch auf Kosten anderer, oder suche ich die Gerechtigkeit Gottes, dass er mich freispricht, dass er mich losbindet von meiner Sünde. Wo das im Zentrum steht, habe ich diesen Panzer um. Oder wenn wir vom Helm sprechen, das ist die Erwartung der Wiederkunft Jesu, der Vollendung unseres Glaubens. Wenn ich in dieser Erwartung stehe, macht das was mit meinem Leben. Da weiß ich, dass ich meine Gedanken immer wieder ordnen muss, dass ich sozusagen andere Entscheidungen treffe, als wenn ich ganz im Diesseits versinke. Die Schuhe als Zeugnis geben, der Schild als praktischer Glaube und das Schwert des Wortes Gottes, das ich immer wieder zum Einsatz bringe. Jesus, der Knotenlöser. Er sagt, hör mal, ich möchte gerne sehr viel in dein Leben hineingeben. Und ich möchte, dass du hinein verwoben wirst, wie eben so eine Wolle in ein Produkt, wo viele Fäden eine Rolle spielen. Ich gehe jetzt mal über das Bild ein bisschen hinaus. In der Gemeinde wird viel gestrickt. Da laufen viele Fäden ineinander und aufeinander, aber es entsteht etwas Einzigartiges. Und ich möchte, dass der Faden deines Lebens in die Gemeindebluse, die da gestrickt wird, mit eingearbeitet wird. Aber nicht als Knotenprodukt, sondern als das, was Gott in dir sieht, was er in dich hineingelegt hat. Und deswegen werden wir aufgerufen, diese Entknotung unseres Lebens zuzulassen. Es ist eine Frage, ob wir es zulassen und ob wir es suchen. Das ist der Punkt. Wo wir es zulassen und wo wir es suchen, bekommen wir auch die Hilfe von der himmlischen Welt. Denn der Vater im Himmel, der uns sagt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, der sagt das deshalb, weil er auch dich über beide Ohren liebt. Und weil diese Liebe alles verwandelt, wenn sie durch den Heiligen Geist an die Orte der Not kommt, die jeder Mensch in seinem Herzen hat. Diese Liebe hat schöpferische Kraft, die alles verwandelt, was vorher in einer Schieflage oder wie auch immer in einer Schwierigkeit gewesen ist. sich dafür zu öffnen, zu sagen, Herr, das ist meine Entscheidung, die will ich neu treffen, das will ich neu klarstellen für mein Leben, hier will ich mich neu öffnen, das will der Text erreichen. Und in der Feier des Heiligen Mahles können wir dem Herrn die Antwort darauf geben. Amen.